del ministro degli esteri della Repubblica Irlandese.
Buenas noches, señoras y señores, aquí en Radio Depresione. Al médico antidepresivos consiguen en la farmacia y los están haciendo bien y ganan dinero.
Ja, wunderschönen guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Harz Börderwelle. Gleich zum Anfang, ich freue mich, wieder hier im Studio in Adlersleben zu sein. Die Sendung haben wir am Freitag aufgenommen. Das sage ich dazu. Das ist eine Halblife, so wie wir das nennen. Es wird nicht geschnitten, es wird ganz normal, wie wenn wir komplett live senden. Also auch Fehler und Versprecher bleiben drin. Ja, und ich habe heute ein ganz, ganz interessantes Thema und einen ganz interessanten Studiogast am Telefon. Und ich begrüße den Daniel Geppert. Hallo Daniel.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, gerne. Gerne, mein Lieber. Daniel, schön, dass du die Zeit gefunden hast, für uns hier ein paar Fragen zu beantworten, die, glaube ich, auch zurzeit aktueller nicht sein können, weiß ich nicht. Du hast nämlich ein Buch geschrieben, das Buch heißt Straßenstaub und ja, wie fühlst du dich da so mit diesem Buch?
Also ich fühle mich sehr gut damit, war auch so ein bisschen für mich Verarbeitung von der Vergangenheit. Und bis jetzt nur positives Feedback bekommen und mir ging es ja auch darum, andere Menschen zu erreichen, die aus einer ähnlichen Situation kommen oder in einer ähnlichen Situation gerade stecken und da freut es einen natürlich, wenn das gut ankommt und von daher bin ich sehr, sehr zufrieden und glücklich mit dem Buch, ja.
Ja, und du hast uns ja dankenderweise ein Exemplar zur Verfügung gestellt. Ich habe es hier vor mir liegen. Viel Spaß beim Lesen und dann deine Unterschrift, Daniel. Es ist so ein kleines, ist das ein Taschenbuch? Ja, ne? So?
Bisschen dickeres Taschenbuch.
Schwarz-Weiß gehalten. Hochglanz finde ich sehr, sehr spannend. Auch das Motiv drauf. Man sieht so ein, weiß ich nicht, so eine Kellertreppe oder irgend sowas in einer Halle oder irgendwie ein Buch, ein Stift auf dem Cover. Und so für mich heißt das so, ja, ich bin hier unten, schau nach oben, muss da hochklettern. Jetzt muss ich mir aber einen Plan machen. Das assoziiere ich mit dem, was ich hier sehe. Ist das so entstanden?
Ja, ich wollte natürlich so ein bisschen die Atmosphäre von diesem heruntergekommenen Treppenhaus aufschnappen und es ist ein sauberes Buch mit einem Stift und das soll einfach bedeuten, egal wo du herkommst, wie deine Umgebung ist, wie kaputt, schreib deine eigene Geschichte und du kannst alles schaffen. Ne? Also es soll ja auch schon eine Motivation sein, ne? Dass es eigentlich egal ist, wo man gerade steckt oder wo man gerade ist, dass man immer noch den Weg umschlagen kann und seine Träume verfolgen kann, seine Ziele und das hat mich auch immer nach vorne gebracht. Von daher war ich mit dem Bild sehr, sehr zufrieden. Das hat ein befreundeter Fotograf von mir gemacht und es war mir wichtig halt, dass auch auf dem Cover so ein bisschen die Atmosphäre rüberkommt, ne? Die Message.
Ja, also du merkst, man erkennt's. Und
ja, Plan hat geklappt.
Plan hat geklappt. Wir hatten gar keinen Plan, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir hatten Daniels Plan hat geklappt und wie gesagt, du hast uns das ja nicht nur zugeschickt, dass ich heute hier dir sage, dass ich den Umschlag schön finde, sondern die liebe Hanne war mal wieder aktiv, also meine Mutter, und die liest ja sehr viel, hat auch schon sehr viel Bücher hier in der Sendung vorgestellt. Sie ist heute nicht da, aber sie hat das Buch gelesen, als, sag ich mal, Mutter, als Angehörige. Und was da rausgekommen ist, würde ich sagen, hören wir uns jetzt einfach mal gemeinsam an Und
sehr gerne.
Und sprechen danach drüber, was dich da so bewegt hat. Du hast uns ja auch Flyer mitgeschickt, da würde ich auch gerne nochmal drüber sprechen. Und was du so anbietest, was so deine Ziele sind. Ziele lernen wir gleich oder hören wir nochmal. Ziele sind sowas von wichtig in diesem unserem Leben. Jeder hat ein anderes, ja, und das ist auch gut so. Ja. Das ist auch gut so. Wenn man jemandem etwas überhilft, du musst das machen oder das musst du machen, oder ich glaube, dann wird's nichts. Ja, du musst, glaube ich, von innen heraus, aber das werden wir gleich auch nochmal hören, von innen heraus einfach wissen, okay, wo will ich hin? Und ich glaube, das ist heutzutage die Krux, dass viele Menschen, insbesondere auch Jugendliche, nicht wissen, wo sie hin sollen. Ja, ich meine, es ist ein Phänomen, das war früher zu meiner Zeit so, noch nicht ganz so extrem, aber zumal ich ja auch aus einem anderen, aus einem anderen Land komme, aus der ehemaligen DDR, da war vieles vorgeschrieben, aber eben auch irgendwie, ja, trotzdem, du machst das jetzt und nicht das, ja, und also ich habe mir das vorhin auch nochmal angehört, und ich habe da sehr, sehr viel Parallelen auch für mich erkennen können. Sicherlich zu einer anderen Zeit, sicherlich mit anderen Mitteln, aber vom Grund her habe ich gesagt, kenne ich. Ja, und
ja, ich denke grundsätzlich, dass jeder Mensch jeder will seine Träume leben, seine Träume erfüllen. Und um was geht es im Leben? Um Liebe, um Träume, um Ziele. Also jedenfalls sehe ich das so. Ne? Und da ist ja jeder Mensch gleich. Natürlich unterscheidet sich das dann von Mensch zu Mensch. Das ist ja individuell, das ist ja auch gut so. Aber grundsätzlich will ja jeder Mensch einfach nur glücklich sein. Ne? Und ich glaube, das ist bei jedem Mensch so.
Da hast du recht. Wobei ich sagen muss, Glück ist auch, kann man auch breit ziehen. Ne? Was macht mich glücklich? Ja.
Natürlich.
Na, der eine ist mit dem Toastbrot zufrieden und der andere sagt, nee, ich möchte eben Vollkornbrot und dies und jenes. Blödes Beispiel, aber einfach irgendwo so, ne, jeder sagt.
Ja, aber beide müssen einkaufen gehen dafür.
Genau, die ne? Grund.
Der Weg bleibt der gleiche,
genau. Beide müssen los. Das hast du sehr schön jetzt eingeworfen. Beide müssen los. Kaufen auch beide was zu essen ein, aber der eine das, der andere das. Und wenn der eine, der jetzt das Vollkorn hat, einfach bloß noch einen Toast kriegt, weil er erst kurz vor 8 beim Einkaufen war, ist der frustriert. Der hat zwar, könnte man jetzt von außen sagen, ja, du hast doch ein Brot, du hast doch was zu essen. Ja, aber ich esse ja kein Toastbrot. Ja, und der andere, der kriegt eben kein Toastbrot mehr, der kriegt eben das andere und sagt, was esse ich nicht. Ja, das ist schon ein spannendes Thema. Und ja, hören wir jetzt alle mal gemeinsam rein, wie Hannelore das jetzt so interpretiert, und wir können alle gespannt sein.
Sehr gerne.
Straßenstaub von Daniel Gebhardt. In dem Buch geht es um Liebe, Träume, Ziele und das Leben an sich. Die Jugend des Autors Daniel Gebhardt war geprägt von Drogen und Alkohol. Sein Glück konnte er darin nicht finden. Hilfe ist nicht möglich, viele Hilfsangebote scheitern. Er beschreibt hautnah und schonungslos seinen Absturz als Jugendlicher ins Drogenmilieu. Immer hatte er das Gefühl, dass viele Angehörige seiner Familie auf ihn herabschauten. Einzig seine Oma, ihre Sanftmut, bei ihr fühlte er sich wohl. Auch die Erinnerungen an seinen Opa, der ihm keinen Wunsch als Kind abschlagen konnte, der mit ihm spielte, tobte, ja, bei seinen Großeltern hatte er eine glückliche Kindheit. Zu Hause ständig Zoff, seine Eltern verstehen ihn einfach nicht. Auf deren Spießerleben hat er einfach keinen Bock. Schon früh hatte er keine Lust, zur Schule zu gehen. Er konnte sich nicht vorstellen, wozu das Lernen gut war, denn er holte sich, was er wollte. Das fand er ganz einfach. Zudem gab es kaum Konsequenzen. Keine Strafe von der Mutter, der das alles sehr peinlich war. Ein Nein der Mutter akzeptierte er nicht und nervte sie so lange, bis ein Ja daraus wurde. Alkohol war oft dabei, bei vielen verrückten Aktionen, bis es dann täglich dazugehörte, Alkohol und Drogen zu konsumieren. Als Folge schaltete die Mutter die Familienhilfe ein, da alle ihre eigenen Versuche nicht funktionierten. Doch alle Bemühungen durch Regeln funktionierten auch nicht. Und es folgte Resignation irgendwann. Die Mutter überfordert, deshalb erfolgte der Umzug zum Vater. Weiterhin jedoch waren Partys, Mädels, Kumpels, Drogen und Alkohol interessanter für Daniel. Als junger Erwachsener interessierten ihn nur Sex, Drogen und Rock'n'Roll. Folglich, nach positivem Drogentest der Polizei, Auflage zur Suchtberatung. In seiner Familie fühlte er sich überhaupt nicht wohl. All diese Scheinheiligkeiten, Feigheit, brachten immer neue Probleme mit sich. Schon in der Schule war er ein sogenannter Unruhestifter. Das Allheilmittel war zu dieser Zeit Ritalin. Die Hip-Hop-Musik bedeutete ihm sehr viel. Es war sein Ventil. Dabei konnte er kreativ sein und alles rauslassen. Mit Freunden gründeten sie eine Graffiti-Crew. Drogen, Handgreiflichkeiten dem Vater gegenüber und der Rausschmiss bei seiner Ausbildungsstätte hatten zur Folge, dass der Vater es auch mit ihm nicht schaffte. Somit kapitulierten beide Eltern und wollten ihn in einem Heim für schwer erziehbare Jugendliche unterbringen. Damit stand für ihn fest, Heim oder Knast. Er fühlte sich von seiner Familie abgeschoben. Alles kam ihm wie Heuchelei vor und für ihn stand fest, das macht er so nicht mit. Er fühlte sich allein. Niemals hätte er geglaubt, sich in diesem Heim wiederzufinden. Ihm war alles scheißegal. Beschaffungskriminalität für Drogen war jetzt sein Hauptlebensinhalt. Daraufhin flog er aus dem Heim, da er kein Problembewusstsein zeigte. Ihm blieb entweder die Obhut des Jugendamtes oder obdachlos. Es begann der freie Fall nach unten. Sein Lifestyle war Drogen und Alkohol. Nach einer Entgiftung in der Psychiatrie freute er sich auf eine eigene eingerichtete Wohnung. Die Entgiftung war also nur Mittel zum Zweck. Nach anfänglicher Euphorie überrollte ihn die reale Situation. Allein und das Geld reichte vorn und hinten nicht. Falsche Freunde, Geldnot ließen ihn kriminell weitermachen. Lange wehrte er sich gegen Heroin, bis er es eines Tages doch probierte und krass drauf war. Später trifft er eine Frau, genauso kaputt wie er. Sie verlieben sich. Sie teilen alles miteinander. Essen, trinken, Drogen, ihr Geld. Sie ist nicht nur seine große Liebe, sie ist jetzt seine Familie. Endlich hat er das Gefühl, es geht wieder bergauf. Seine Mutter unterstützt ihn. Er denkt, Mama ist die Beste. Doch es währt wieder nur kurze Zeit. In die Schule geht er nicht mehr, lebt mit Freundinnen wie Bonnie und Clyde. Sie leben in den Tag hinein, verkauften Drogen, hatten Sex auf Drogen, ohne Gedanken an Verhütung. Seine Freundin wird schwanger. Endlich hatte er einen Grund für alles, eine Aufgabe. Familie, Liebe, Ziele. Denn plötzlich hatten sie Verantwortung. Alles, was er zu Hause erlebt hatte, Streitereien, Handgreiflichkeiten und Tränen, das wollte er für seine kleine Familie nicht. Sie beschlossen gemeinsam, ihr Leben zu ändern. Endlich bereit für den geraden Weg. Endlich hat das Leben einen Sinn und er hatte eine Aufgabe. Ich bin Vater. Was für ein Moment, die Hand seiner kleinen Tochter haltend, Tränen fließen, das ist also Liebe. Keine Droge der Welt konnte ihm jemals so ein schönes Gefühl geben. Seit ihre Tochter auf der Welt ist, verändert sich vieles. Keine Drogen, dafür Arbeit, Ausbildung, Unterstützung der Eltern, die es jetzt auch besser machen wollten als damals. Auch wenn das junge Paar bis heute andere Ansichten über das Leben hat. Doch der langjährige Drogenkonsum der Vergangenheit bleibt nicht ohne Folgen. Er äußert sich zunehmend in Psychose, Angststörung und Hypochondrie. Es folgen Gesprächstherapie, Ergotherapie und Sport, Antidepressiva. Zudem muss er den Tod seiner geliebten Oma, die immer die Familie zusammengehalten hat, verkraften. Er will Vorbild für sein Kind sein, doch es folgen viele Rückschläge, die ihm viel abverlangten. Die Höhen und Tiefen seines Berufs- und Familienlebens zwingen ihn zum Nach- und Umdenken. Endlich boten sich ihm auch Chancen, um sich Anerkennung und Respekt auf legalem Weg zu holen. Endlich wird sein Fleiß belohnt. Er fragt sich, wo wäre ich heute, wenn ich nicht Vater geworden wäre? Er will kreativ sein, sein eigenes Ding machen, nicht nur als Angestellter etwas abarbeiten. Das bringt natürlich auch viel Stress mit sich, bis er erkennt, was wichtig ist im Leben: Gesundheit und eine glückliche Familie. Erfolg und Anerkennung sind natürlich auch schön, aber nicht auf Kosten der Familie. Dieses Buch, ein Herzensprojekt, soll andere Menschen motivieren und helfen. Heute macht ihn das Leben high und glücklich. Liebe, Geborgenheit, Verlässlichkeit und Vertrauen in die Menschen an seiner Seite sind der Rückhalt, die ihm Kraft und Motivation geben. Sein Ringen um ein normales Leben gibt die Botschaft: Auch wenn du ganz tief unten bist, du kannst es schaffen. Für Sie gelesen und empfohlen von Hanne Deike. Das kleine Buch Straßenstaub von Daniel Gebhardt.
Ja, Daniel. Sehr schön, oder?
Jawohl.
Wie?
Natürlich. Sehr schön zusammengefasst, auf jeden Fall, ja.
Schön zusammengefasst, gut. Das freut mich und die Hanne wahrscheinlich auch. Ich habe jetzt nochmal während des Lauschens geschaut. Zielgruppe steht ja bei dir im Flyer drinne. Junge Menschen, Jugendliche aus dem Drogenmittelmilieu oder vielleicht die davor sind. Für Eltern, für Lehrer auch ganz wichtig und Erziehungsberechtigte.
Ja. Richtig.
Also ich habe mich da jetzt auch gerade so ertappt, bin ja auch Vater und bin auch in Schulen unterwegs und. Mhm. Also das Buch ist wirklich für jeden etwas.
Ja, würde ich auch sagen. Es ist auch so geschrieben, dass man quasi in die Sichtweise des Heranwachsenden eintauchen kann. Ne? Es ist so als Tagebuch geschrieben quasi und da erkennen sich manche wieder oder manche erkennen Angehörige wieder und es ist ehrlich, offen, schonungslos geschrieben.
Mhm. Und ich sag mal, wenn das jemand liest, ja, der jetzt vielleicht auch Mutter, Vater ist, wie auch immer, ja, es heißt ja immer so schön, man soll immer bei sich gucken und vielleicht sagen, ja, jetzt habe ich da vielleicht auch einen Fehler gemacht oder sowas, ne? Oder vielleicht war das auch alles nicht so richtig. Was man aber, wo es auch gar nicht drum geht, da jetzt jemanden einen Vorwurf zu machen. Ja, die Zeiten waren halt andere.
Richtig, richtig,
ja. Ja, und ich meine, deine Eltern sind ja auch irgendwie groß geworden, ja. Du bist jetzt, glaube ich, Mitte 30.
Genau, ich bin 35 Jahre jung und bin jetzt selbst Familienvater. Ne? Ich habe eine bald 17-jährige Tochter, die jetzt Abitur macht und absolut nichts mit Drogen zu tun hat. Das war auch mein großes Ziel und darauf bin ich mega stolz. Und habe einen zweijährigen Jungen und einen zweijährigen Sohn, der im Kindergarten ist. Und klar, heute als Vater und als erwachsener Mann sieht man halt die Sachen auch anders. Ne? Und man kann sich da auch besser reinversetzen. Ne? Man denkt, oh mein Gott, wie war ich früher drauf? Meine Eltern hatten Angst um mich und später sieht man alles natürlich etwas anders, was ja ganz normal ist, weil man älter und reifer wird. Ne?
Ich finde es so spannend, diese Geschichte. Also früher diese Kappeleien und so weiter, aber irgendwie scheinen ja deine Eltern und du oder ihr jetzt doch wieder ein anderes Verhältnis zu haben. Und trotzdem, man erinnert sich zurück, es ist Familie, ja?
Richtig, richtig, ja. Also ist auch viel Zeit vergangen. Ich muss sagen, ich hatte in meiner Jugend ein sehr, sehr schlechtes Verhältnis zu meinem Vater. Das ist heute sehr, sehr gut. Er ist ein super, super Opa zu meinen Kindern. Und ja, es ist viel Zeit vergangen. Alle haben Fehler gemacht. Aber ja, ich sehe auch die guten Seiten der Menschen. Ne? Man kann viel auf den Fehlern rumreiten, aber so ist das Leben. Man trifft falsche Entscheidungen, man macht Fehler und man ist halt ein Mensch, ne? Und das gehört dazu. Manche Fehler sind größer, manche kleiner. Mhm. Aber im Endeffekt hat jeder auch eine zweite Chance verdient oder jeder hat es auch verdient, dass man einem verzeiht. Ne? Das ist ja die größte Gabe, was eigentlich der Mensch hat, jemanden zu verzeihen.
Ne?
Und ja.
Das finde ich sehr gut. Das finde ich sehr gut und es ist, glaube ich, auch eine ganz, ganz wichtige Message. Ja, es ist ja immer ein Generationsproblem. Ja, ich sag mal, wir hatten ja früher mal diesen Krieg. Da sind dann, was weiß ich, irgendwann Kinder entstanden und die sind ja ganz anders aufgewachsen. Die haben ganz andere Ziele gehabt. Ja, dann kam die. Da wieder eine Generation, die haben dann gesagt, boah, haben sich mit denen auch gekappelt. Und das ist immer irgendwie so im Wandel der Zeit, ja. Wichtig ist, glaube ich, was ihr, du jetzt macht, ist halt einfach da auch wirklich zu sagen, ich kann verzeihen und dass deine Eltern auch sagen können, ich kann verzeihen. Das ist, glaube ich, bei der Geschichte nicht selbstverständlich.
Nee. Auf gar keinen Fall.
Ne? Also habe ich mir so gedacht, naja, Respekt. Ne? Da haben alle sich wahrscheinlich irgendwo an Tisch mal gesetzt und haben gesagt, ja, Mensch, du, wir können ja jetzt lange rumhacken, aber bringt ja nichts, ne? Ist ja Vergangenheit. Wir müssen in die Zukunft schauen, ja. Und ihr habt was anderes gemacht als eure Eltern, ja. Und jetzt. Die Kinder, eure Kinder werden jetzt auch wieder irgendwie ein bisschen was anderes machen, aber es ist ja schon mal, finde ich, sehr, sehr gut, dass man sich weiterentwickelt und dass man da auch vielleicht ein anderes Auge drauf hat, aufgrund der Erfahrung mit den Kindern, weil meine Tochter ist jetzt 32, ich hatte auch immer Angst wegen Drogen, weil, wie gesagt, ich bin ja in einem anderen Land aufgewachsen, sicherlich wird es hier und da auch mal irgendwo ein paar Drogen gegeben haben in Berlin, was weiß ich nicht. Aber für uns war die Droge halt einfach Alkohol. Ja. Ist auch eine Scheißdroge, jede Droge ist scheiße, aber ich sag mal so, für einen Erwachsenen, der nie damit in Berührung war, ist das ja natürlich auch so wie alles Neue, was könnte da jetzt passieren? Ja, und da ist man, glaube ich, als Elternteil immer noch so ein bisschen, da sagst du dir, ah nee, und plötzlich, um Gottes Willen, ne? Da warst du ja oder ihr im Vorteil, ihr wusstet ja, was passiert. Also in der Realität, also, ne?
Ja, ich muss auch sagen, ich wurde ja mit 17 beziehungsweise knapp 18 Vater und ich habe mir damals gedacht, hey, ich bin ganz jung, ich werde ein cooler Vater und ich verstehe meine Kinder total. Und das kann man vergessen. Ne? Also das ist wieder eine andere Generation. Und heute sitze ich trotzdem da und schüttel den Kopf. Ne? Also jetzt nichts krass Negatives.
Ja.
Aber das ist andere Musik, es ist eine andere Zeit, es ist ein anderes Verhalten. Und egal wie früh man Vater wird, es ist anders. Ne? Und zum Thema Alkohol. Ich meine, ich komme aus der Pfalz. Ich glaube, man hört es vielleicht.
Ja.
Ich wohne mitten in den Weinbergen und hier ist es ganz normal. Ne? Also hier besaufen sich die Jugendlichen am Wochenende, wobei ich das Gefühl habe, dass es schon ein bisschen bewusster geworden ist in den letzten Jahren. Aber hier ist das ganz normales Bild, dass die Jugendlichen sich auf dem Weinfest, wenn die mal wieder stattfinden jetzt nach der Corona-Zeit, sich kaputt saufen und dann kurz in der Ecke liegen. Ne? Und dann kriegen sie am nächsten Tag noch auf die Schulter geklopft. Hahaha, warst du gestern voll. Ne? Also
Ja,
es ist halt akzeptiert in der Gesellschaft, ne? Was auch gefährlich ist. Ne?
Ja, es ist ein absolutes Nervengift und ich sag mal, hier fehlt ja das Medikament Ritalin. Und hast du es genommen? Oder musst du's?
Ja, ich glaube, also ich bin 86 geboren, ich denke, war so 1994, 8 Jahre, wo ich das dann, sag mal, immer, wenn es, also ich nicht falsch verstehe, ne? Es gibt mit Sicherheit Kinder, Jugendliche, auch Erwachsene, die Ritalin brauchen. Ne? Mhm. Aber ich habe das Gefühl gehabt, oder jetzt heute sehe ich das so, dass es in dieser Zeit so war, dass sobald es ungemütlich wurde, wurde halt doch schon mal ein Rezept ausgestellt. Ne? Und ich habe auch Ritalin bekommen. Ich war so ein kleiner Rebell in der Schule, ne? Habe gegen alles gewehrt, wo ich keinen Bock drauf hatte. Und ruckzuck war das Rezept mit Ritalin auf dem Tisch. Ne? Und kann ich heute schwer beurteilen, wie das jetzt heute ist, aber damals habe ich es auf jeden Fall so wahrgenommen und habe die dann
das ist heute nicht anders.
Zunge gelegt und dann wieder ausgespuckt.
Also, ja. Ne, das ist heute nicht anders, Daniel. Und das ist ja das, wenn es unbequem wird, dann schluckst du mal eine Ritalin und da bist du ja als Kind, als Schutzbefohlener, bist du da ja irgendwie, wenn du nicht ganz so clever bist wie du, dann schluckst du das Zeug, ne?
Richtig.
Ich sag mal, es wird ja dadurch die Kreativität, die du ja auch so, was auch so beschrieben wurde, ne? So eine Graffiti-Gruppe, das ist ja doch schon irgendwie so rebellisch, Musik dazu ist geil, man trifft sich, es ist halb legal oder es ist illegal, weiß ich nicht. Und jeder, dann wird das unterdrückt, ja? Es will ja irgendwas raus.
Ja.
Es will ja irgendwas raus und ich hatte mal ein Gespräch mit einem Psychologen, der so einen Bürgerfernseh da unterstützt und der sagte eben auch, wir machen so Erlebnispädagogik für so Kinder, die eben so hyperaktiv sind und sagte, und der kommt so aus dem Zwickauer Raum, da ist so Bergbau, ne? Und dann haben sie so ein Schaubergwerk und dann haben die Kinder da einen Helm aufbekommen, einen Hammer, sagte, du, wenn wir den nicht irgendwann den Hammer weggenommen hätten, hätten die heute noch da unten gestanden, weil die waren auf einmal ruhig, die waren begeistert, die wollten was schaffen.
Ja.
Die waren beschäftigt mit etwas Neuem, etwas Unbekannten. Ja, ich meine, wann kommst du mal in so ein Bergwerk, ne? Und dann, wenn dir da noch einer richtig erklärt, Mensch, du, da, und dann auch die Energie raus, ne? Dann, ich meine, mit dem Hammer irgendwas abzubauen. Aber das ist doch das, was Kinder und Jugendliche brauchen. Und der eine hat mehr Energie, der andere eben weniger. Und du warst eben so. Und wahrscheinlich deine Partnerin war ähnlich. Bonnie und Clyde, habe ich gehört.
Ja, in der Jugendzeit auf jeden Fall.
Ja.
Richtig.
Aber ich finde das total schön, dass ihr beiden euch gefunden habt und wie das schön beschrieben wurde, ihr wart beide kaputt. Ihr wart, glaube ich, beide auf einem gewissen Level, ne? Glaube ich, jeder gespürt hat, was ein anderer gar nicht sieht, ja, und auch nicht spüren kann, weil er nicht drinne steckt. Aber ihr habt wahrscheinlich gespürt, scheiße, ich bin kaputt. Oder wahrscheinlich nicht drüber nachgedacht. Du hast den anderen gesehen, hast gesagt, der ist kaputt. Und deine Partnerin damals hat wahrscheinlich dich gesehen, hat gesagt, der ist auch kaputt. Also stelle ich mir das jetzt so ein bisschen leicht vor. Aber ihr wart irgendwie seelenverbunden, sage ich es mal so.
Genau. Das Wort lag mir jetzt auch auf der Zunge oder war in meinem Kopf. Also ich habe gleich gesagt, Seelenverwandte, ähnliche Story. Ne? Beide so ziemlich aus dem gleichen Elternhaus. Ne? Bei ihr noch ein bisschen schlimmer und genau, man hat sich verstanden gefühlt plötzlich, ne? Haben dann halt zusammen gefeiert und Drogen genommen und ja, waren kriminell und dann kam dieser Schlüsselmoment halt, wo sie schwanger wurde und dann hatten wir für uns so beide eine Aufgabe und ein Ziel im Leben und dann hat sich alles komplett in die andere Richtung entwickelt. Schule, Ausbildung, arbeiten, keine Drogen und sich zusammen was aufbauen. Ne? Beide, also die Leute haben den Kopf geschüttelt, haben gedacht, oh mein Gott, nicht die zwei zusammen, das kann ja nur schief gehen.
Klar.
Gegenteil ist dann passiert. Ne?
Ja, und das ist, finde ich, ich hatte mir ja auch so ein bisschen, ich hatte in der Mitte geschrieben, schwanger, dann habe ich nach oben Pfeil gemacht mit dem Herz und nach unten so. Für euch war das jetzt wirklich das Ding, wo ihr sagt, das ist es, wo andere zusammenbrechen. Oh, die alte schwanger. Ja, scheiße, richtig, kann ich richtig. Nicht auch noch brauchen. Ja, also.
Ja, richtig.
Das war jetzt ein bisschen krass gesagt, aber ich finde.
Nee, richtig, alles gut.
Es ist ja. Es ist ja so, ja, wie viel alleinerziehende Mütter gibt es, ja, weil Kinder dann irgendwo nach einer Party entstanden sind oder bei einer Party entstanden sind und keiner fühlt sich da irgendwie wahrscheinlich voller Kraft und zu sagen, oh nee, jetzt noch um ein Kind kümmern, ja, und ich verstehe auch die Außenwelt, die sagt, ey, du kannst dich schon nicht um dich kümmern, jetzt willst du dich noch um mein Kind kümmern. Ja. Aber für euch scheint das ja wirklich so das Ding gewesen zu sein. Und das fasziniert mich so, dass da irgendwas kommt, wo keiner mit rechnet.
Okay, wir hatten beide halt, sagen wir mal, keine Familie, ne? Also beide Scheidungskinder, ich oft umgezogen, kein gutes Verhältnis mehr zu den Eltern, zynisch. Und ja, ich denke, es war so im tiefsten Inneren so die Sehnsucht nach einer eigenen Familie. Ne? Vielleicht hat man das jetzt, also ich habe jetzt nicht zu ihr gesagt, hey, wollen wir ein Kind zeugen? Ne? Es ist dann halt einfach passiert, weil, sagen wir mal, Verhütung nicht so im Vordergrund stand.
Ja, klar, logisch.
Aber unterbewusst würde ich schon sagen, dass das ein tiefer Wunsch oder eine Sehnsucht war, die sich dann mit einer eigenen Familie ja erfüllt hat. Und klar, wir waren junge Eltern, haben viele Fehler gemacht, aber wir haben uns da durchgeboxt, zusammengehalten und durch Höhen und Tiefen gegangen. Und heute, wie gesagt, Tochter wird 17, macht Abitur, macht gerade ihren Führerschein mit 17. Ich habe, glaube ich, mit Mitte 20 gemacht und darauf sind wir auch mega stolz, ne? Weil das war ja damals Ziel meiner Tochter oder meinen Kindern heute, wird es besser gehen als mir. Ne? Und ich, wie gesagt, meine Eltern haben auch alles versucht. Ne? Es waren halt
keine
andere Umstände, aber darauf bin ich, das ist eine Sache, auf die bin ich stolz, dass meine Tochter heute ihr Abitur macht und einen geraden Weg geht. Ne? Das ist war ein Ziel, das war das größte Ziel eigentlich.
Ja, wollen wir ein bisschen Musik reinhauen oder wollen wir weitersprechen?
Sehr gerne.
Ich habe jetzt hier mal Bonnes, ich kann ja kein Englisch, du hast mir ein paar Sachen zugeschickt, Bonnes MC und RF Camora.
Ja, Bonnes MC, RF Camora. Ich habe einfach so aus verschiedenen Jahren von meinem Leben Musik rausgesucht, wo mich begleitet haben, wo mir viel bedeuten und wo ich mich so ein bisschen wiederfinde. Ne? Und das ist ein Teil davon, ne? Dieses Lied.
Ja, dann hauen wir es einfach mal rein und dann reden wir gleich weiter.
Sehr gerne.
Ja. So ein bisschen es ist das Rap.
Es hat sich gelohnt.
Es hat sich gelohnt. Das ist schön.
Genau. Also Titel fand ich passend und nicht so ein bekanntes Lied von dem Künstler, aber ich kann mich damit identifizieren und ich finde immer Musik, wenn man Musik fühlt, dann, genau. Dann
schöner, der Bass hat schön geknallt.
Ja, auf jeden Fall.
was mich hier so ein bisschen positiv auch nochmal, ich habe mir das nochmal notiert, aufgefallen ist, du hattest im Buch, du hattest eine schöne Kindheit.
Auf jeden Fall, ja. Ja. Definitiv.
Das ist so irgendwie, ich glaube das, ich kann das irgendwie ein Stück weit auch nachvollziehen, weil es war ja auch immer noch so Oma und Opa da, ja, das ist ja, die haben ja ihre Kinder erzogen, haben wahrscheinlich gemerkt, da haben wir irgendwas verkehrt gemacht. Und dann kümmert man sich um Enkel. anders als Eltern. Nicht, dass die Eltern jetzt weniger liebevoll sind irgendwie was, aber das ist, glaube ich, so dieser Konflikt, den wir im Leben haben. Ja, dass immer irgendwo was im Wandel ist man sich, glaube ich, weil man auch zu wenig lernt in der Schule oder von seinen Eltern oder Vorfahren, wie gehe ich damit um? Mit gewissen Lebenssituationen, das ist irgendwie, glaube ich, irgendwie die Krux dabei.
Einfach nochmal, um den Songtitel aufzufangen, für den es hat sich gelohnt. Also ich sehe es auch so, dass jede Fehlentscheidung, jeden Schritt, den man in die falsche Richtung geht, jeder falsche Freund, jede falsche Entscheidung lohnt sich, ne? Weil der Mensch entwickelt sich das ganze Leben und natürlich macht man Sachen mit 40 anders als mit 20 und mit 60 anders als mit 40. Ich kann mich jetzt noch nicht reinversetzen, wie ich als Opa bin, aber das ganze Leben ist ja eine Entwicklung. Klar, macht man das ganze Leben lang auch Sachen falsch. Ne? Und wenn man dann irgendwann ganz alt ist, sieht man viele Dinge anders und kann die natürlich seinen Enkelkindern, seinen Kindern, seiner Familie auch noch mit auf den Weg geben. Ne? Von daher, das ganze Leben ist ja eine Entwicklung und Fehlentscheidungen gehören dazu, Fehler gehören dazu. Also für mich ich sehe das eigentlich immer positiv. Ne? Auch wenn es dir schlecht geht, du heulst, aber ein Jahr später denkst du vielleicht, hey, das war ganz wichtig für mich. Ne? Ich habe da viel draus gelernt aus dieser Sache und so betrachte ich mein ganzes Leben heute. Ne? Ob es jetzt in Freundschaften waren, die enttäuschend waren, ich wurde verraten oder Beziehungen, wo man betrogen wird von der Frau oder sonst irgendwas. Man nimmt aus jeder Situation was mit fürs weitere Leben. Ne?
Solange man da keinen, sag ich jetzt mal, Hass entwickelt, sondern einfach, ist es okay? Ja? Und
Hass,
auch ganz.
Hass vergeht. Ne?
Sicherlich in dem Moment.
Wie schlimm, ne?
Ja, aber viele bleiben ja dran hängen. Ja, die sprechen ja lebelang dann nicht mehr mit ihren Eltern. Und das finde ich, das finde ich hier so bei dieser Aussage eine schöne Kindheit. Und ich bin ja auch irgendwann mal so vom Weg abgekommen und wenn ich heute so durch den Wald oder eine Wiese gehe und dann gucke ich so und erde mich und dann sehe ich irgendwie eine Spur und dann denke ich mir, das könnte ein Wildschwein sein oder das ist ein Wildschwein oder ich gucke nach oben, weil ich einen Vogel höre oder sehe und dann habe ich von meinem Vater noch so ein Büchlein, der hat gerne gezeichnet und dann hat er so die Vögel von unten gezeichnet und dazu geschrieben, was es ist und dann guckst du nach oben und denkst du mal, das ist Milan, ne? Oder das ist das. Und das finde ich das Erschreckende heute, wenn die Kinder noch nicht mal dieses Fundament mitbekommen.
Ja.
Dieses Fundament, man kann sich streiten mit den Eltern, es gibt Reibereien, das ist, glaube ich, normal.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Das sollte man als Normalität sehen. Und ja, wir sagen heute immer so schön, zwei Menschen, zwei Meinungen. Das sollte man auch akzeptieren. Man sollte aber eine Lösung finden. Aber wenn alle dann auf stur stellen und du hast kein Fundament, du warst, die hat nie einer erklärt, das ist das, woher sollst du es dann wissen? Ja, und wenn du dann das sehe ich so ein bisschen in der Zukunft als erschreckend. Wenn die viele Kinder und Jugendliche kriegen ja nicht keine Basis mehr mit. An was sollen die sich dann, wenn die mal vom Weg abrutschen, an was sollen die sich erinnern? Das finde ich.
Richtig. Also ich bin in der Spielstraße groß geworden, eigenes Haus. Früher ist man noch mit dem Fahrrad zum Kollege gefahren, hat geklingelt und gefragt, ob er da ist. Heute schreibt man ja eine WhatsApp. Also ich erinnere mich an die Zeit sehr, sehr gerne zurück. Es war eine andere Zeit als heute und ich bin auch echt dankbar, dass ich diese Zeit ohne Social Media und Handy und dass ich das noch erleben durfte. Ne? Das habe ich, denke ich auf jeden Fall gerne dran zurück.
Ja, das war früher, früher hat man gesagt, man trifft sich dann. Sicherlich gab es immer irgendeine Schnarchnase in der Clique, der immer zu spät kam. Also ich habe einen Kumpel, der kommt heute noch zu spät, das weiß ich aber. Wenn der sagt, er ist 13 Uhr da, weiß ich, vor 14 Uhr brauche ich ja nicht anzufangen, mich irgendwie fertig zu machen.
Das sagt man mir auch nach, aber ja, man muss das mit Charme entschuldigen, dann passt es schon.
Ja, ich meine, ich kann da jetzt sagen, sag mal, Alter, spinnst du, du kannst doch mal pünktlich sein. Ich weiß es, der kann es nicht. Ja, warum auch immer, da will ich auch gar nicht drüber nachfragen.
Jeder hat seine Plus und Minus, jeder hat seine Macken.
Ne? Genau, und es geht ja um die Menschlichkeit, um die Herzlichkeit den nervt es wahrscheinlich, wenn ich 13 Uhr vor der Tür stehen würde.
Richtig. Ja. Noch unter der Dusche wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich noch nicht mal. Ja, das finde ich total schön, dass du das auch nochmal so als Respekt und Anerkennung doch da so aufführst, weil du es empfindest. Und ich hoffe, deine Eltern können das auch so annehmen oder nehmen das so an. Als Dankeschön.
Ja, natürlich. Natürlich. Also das Verhältnis zu meinen Eltern ist heute super. Ne? sag mal, bei uns hat jeder eine Klatsche in der Familie, aber
ja.
Dann kann man da besser mit umgehen. Also, nee, alles gut, ne? Man hat über viele Dinge gesprochen und na, es ist auch schön, wenn die Eltern so einem sagen, ich bin stolz auf dich, ne? Also das ist
ja
eigentlich der Ritterschlag, den man als erwachsener Sohn von seinen Eltern gerne annimmt.
Auf jeden Fall. Und das ist aber eine schöne Konstellation bei euch, wenn man so hört. Ja, es gab die Probleme, aber heute geht man anders damit um, man entwickelt sich weiter und wie ich vorhin schon gesagt habe, es ist nicht verbohrt, sondern man ist aufeinander zugegangen. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man aufeinander zugeht, dass man miteinander redet und dass sich, ich sag's jetzt mal so ein Gänsefüßchen gesetzt, dass sich da auch keiner angepisst fühlt. Ja, und
ja, ich meine, es gibt ja Verzeihen und Vergessen. Ne? Natürlich vergisst man viele Sachen nicht, aber ich habe es ja vorhin schon erwähnt, für mich ist Verzeihen eine große Gabe, die ein Mensch hat. Und ja, man kann immer mit dem Finger auf alle möglichen Menschen zeigen und sagen, das machst du falsch, aber man soll auch mal die guten Dinge im Menschen sehen, finde ich. Ne? Wir leben auch heute in einer echt schwierigen Zeit und
ja.
Ja, schwierig immer nur, das ist falsch, das machst du nicht gut, das machst du nicht gut. Und die negativen Dinge sind immer schneller aufgezeigt, als man zu sagen, hey, das finde ich echt gut von dir, das ist klasse von dir. Und ja, mit dieser Einstellung gehe ich heute durchs Leben. Das heißt nicht, dass ich alles vergessen habe, ne? aber verziehen auf jeden Fall.
Ja, man soll es ja auch gar nicht vergessen, es war ja da, es ist ja ein Bestandteil, ja. Das ist ja auch gut, dass man viele Dinge nicht vergisst, um vielleicht gleiche, ähnliche Fehler dann zu begehen, wo man einfach sagt, da muss ich jetzt mal überdenken.
Genau. Lerne aus dem Fehler von anderen.
Genau. Genau. Und ich sag mal so, einige werden jetzt wahrscheinlich sagen, ja, der hat gut reden oder die haben gut reden. Ja, haben wir, weil wir es so praktizieren. Deswegen können wir auch so drüber reden und wir wollen ja hier auch bloß Denkanstöße geben, zu sagen, hey, denkt doch einfach auch mal drüber nach, wer seid ihr, was habt ihr versucht, euren Nachkommen, euren Kindern aufs Auge zu drücken, was habt ihr, klar meint eine Mutter und ein Vater meistens gut, ja,
ja.
Die meint's ja gar nicht schlecht, aber nee. Ob das für das Kind das Gute und das ist das, was das Kind will, weil es ist ja auch ein Individuum, ist ja auch ein Mensch. Ob das für den oder die gut sind, das kann ja bloß das Kind, der Jugendliche entscheiden. Ja,
genau, und ich hab ja quasi einen Einblick in meinen Weg, in mein Leben den Menschen gegeben. Und natürlich ist es individuell. Ne? Also das ist ja kein Schlüssel zum Erfolg oder kein Schlüssel zum Glück, sondern das war mein Schlüssel und mein Weg zum Glück oder zu meiner heutigen Situation. Und es soll ja eigentlich mehr Hoffnung und Denkanstöße geben. Ne? Man kann ja nicht, also natürlich gibt es Menschen, ging es weitaus schlechter oder geht es heute weitaus schlechter, als es mir früher ging. Aber es ist ja immer die Frage, was macht man aus seiner Situation?
Genau.
Das ist ja kein Wettbewerb, wer hat das schlimmste Leben. Ne? Ne? Natürlich, wenn das Buch jemand liest, wo, keine Ahnung, in Frankfurt im Drogenmilieu lebt und auf der Straße Heroin und sonst irgendwas, der wird sich, ja, da wird er drüber sagen, hey, ja, guck mich mal an. Ne? Aber ja, was habe ich aus meinem Leben gemacht und was macht die Person dann aus ihrem Leben? Ne? Und das ist ja einfach nur ein Denkanstoß. Natürlich gibt es Menschen, denen geht es weitaus schlechter. Ne? Und aber viele Menschen lesen auch mein Buch und sind geschockt und sagen, oh mein Gott, was hast du hinter dir? Ne? Also deswegen, es ist ja alles individuell und deswegen schreib deine eigene Geschichte. Das ist ja auch die Message.
Ja, ja, und so sollte man das Buch auch sehen und erkennen. Die Message, die du damit rüberbringen möchtest, einfach wirklich mal über sich nachzudenken, jeder für sich, ob das jetzt Eltern sind, ob das die Kinder sind, einfach mal zu sagen, okay, wie kommen wir jetzt hier weiter, ja, wie drüber reden und eben einfach auch keine Vorhaltung machen. Ich glaube, das ist so das Schlimmste.
Richtig.
So mit
Aufmerksamkeit und Interesse.
Ja.
Ne? Also was macht mein Kind? Was interessiert mein Kind? Talente fördern. Was will mein Kind? Ich finde, jeder Mensch braucht einen Grund, warum er auf dieser Erde ist. Ne? Also ich bin jetzt selbstständig, ich bin Unternehmer. Das muss ja nicht, das heißt ja nicht, dass jeder sich jetzt selbstständig machen soll. Oh mein Gott, manche wollen unbedingt Metzger werden, dann sollen sie Metzger werden. Ne? Es ist völlig egal. Wichtig ist, dass man glücklich ist in dem, was man macht. Und deswegen Talente fördern, will man so ein Fußballer werden. Was will er werden? Ne? Und wenn er der beste Fußballer der Welt werden will, dann kann er das schaffen, wenn er viel dafür trainiert. Ne? Und finde ich auch ein großes Problem in der Gesellschaft. Mich haben immer früher viele belächelt. Ne? Der spinnt doch, der ist ein Träumer. Der ist ein Träumer. Und dieses Wort oder diese Bezeichnung, vergesse ich nie, früher wurde das als Beleidigung gemeint, das Wort Träumer. Und ich sehe das heute eigentlich als Kompliment an, Träumer. Ne? Früher hat man immer gesagt, der träumt, das ist ein Träumer, das ist ein Spinner. Ne? Also ich finde, Menschen, die keine Träume haben oder nicht träumen, die haben eigentlich ein sehr trauriges Leben.
Man braucht Träume, aber man muss die Träume, und das möchte ich jetzt auch nochmal den Eltern mitgeben, weil heute soll ja jeder studieren. Die Problematik haben wir ja jetzt, ja.
Ja, ich bin Hauptschüler, hab's trotzdem gepackt.
Ich meine, man versteht ja teilweise die Eltern, aber teilweise hört dann auch das Verständnis für auf, ja. Und wie du gerade sagst, wenn einer Metzger werden will und die Eltern sind, was weiß ich, Lehrer oder was weiß ich auch immer, oder haben irgendwas studiert und dies und jenes, da ist man dann nichts Besseres, ja. Und wenn man jetzt noch dem Schutzbefohlenen, ich sag mal Schutzbefohlenen, dem Kind, dem Jugendlichen sagt, ja, du musst jetzt studieren, weil du musst gucken, dass du Geld verdienst, das mag auch alles schön und gut sein, aber Geld ist nicht alles. Ja.
Richtig.
Und wenn wir heute mal so im öffentlichen Dienst gucken, bei Beamten, bei was weiß ich, wie viele Ausfälle die auch haben, ja, da geht's wirklich nur ums Geld und Geld verdienen und keiner rüttelt da, die bleiben da so lange sitzen und du wunderst dich jetzt hier, dass nichts weitergeht und meine, kann man verstehen, aber irgendwie, weiß ich nicht, es bringt denjenigen, es macht denjenigen unglücklich. Nur Geld ist, wissen wir ja alle, ist nicht das, was, schön, wenn es da ist, aber...
Das beschreibe ich ja auch in meinem Buch. Ne? Also ich hatte früher gar nichts und mein Ziel war es dann immer reich zu werden. Dann hatte ich eine Eventagentur, hatte eine Gastronomie, hatte einen Kiosk, hatte eine Vertriebsfirma und habe Unsummen an Geld verdient und im Endeffekt war ich dann mit Herzproblemen im Krankenhaus gelegen und habe mir dann schon gedacht, warum? Ne? Ist das Leben? Geld? Natürlich ist es schön. Ich reise gern, wenn ich meinen Kindern ein bisschen die Welt zeigen kann, aber ja, ich brauche jetzt, also für mich ist es so, dass Momente reich machen. Momente, ne? Momente, die man sein ganzes Leben lang denken kann und jetzt nicht die Rolex oder, ja, ne? Also jeder hat ja, aber das ist ja individuell, wie ich vorhin sagte. Jeder hat ja sein eigenes Empfinden von Reichtum. Also für mich ist es heute auf jeden Fall Gesundheit, Familie und, ja, das interpretiert ja jeder selbst für sich.
Ja, aber das sind die Basics.
Ja, seht trotzdem jeder anders, ne? Natürlich. Mhm. Also, ich habe schon dicke Autos gefahren und alles, aber ja, nichts mit am Ende vom Tag. Ne? Und was man mitnimmt, sind Momente,
genau.
Die man erleben durfte. Und auch das war für mich eine Entwicklung, das heute so zu sehen. Und
das glaube ich dir.
Auch da hat sich eine falsche Denkweise gelohnt. Ne? Also, ja, deswegen.
Ja, also ich bin positiv überrascht. Das ist, glaube ich, ein gelungenes Buch. Du schreibst ja auch, du machst Lesungen in Schulen.
Das ist ja grundsätzlich der Plan. Natürlich kam da jetzt so eine Pandemie dazwischen. Ich will ja schon gar nicht den Namen sagen. Ne? Kennt jeder. Mhm. Wir haben jetzt eine Lesetour Ende des Jahres in Berlin und natürlich, ne, solche Gespräche, wie ich sie jetzt gerade mit dir führen darf, würde ich natürlich auch gerne mit Jugendlichen führen oder mit Lehrern oder mit Angehörigen, mit Eltern. Ich finde es ganz spannend, auch mit solchen Menschen zu diskutieren und auch da wieder für mich selbst was mitzunehmen. Wir sind auf Buchmessen jetzt in Frankfurt. Es ist viel geplant, wir wollen einen Podcast machen, wir schreiben jetzt gerade das zweite Buch, Ja, es ist ein Lebensprojekt.
Ja, es ist ja schön, dass man aus deiner Geschichte etwas macht, weil man einfach sagt, okay, ich möchte andere Menschen davor bewahren, in den Sumpf reinzukommen, so tief abzusacken und vielleicht doch mal irgendwie drüber nachzudenken. Und glaube ich auch so, du hast da auch so, oder ihr habt da so eine Vermittlerfunktion. Ja, und das ist nochmal das, was ich so, also zwischen Eltern und Kindern oder Jugendlichen, ja. Und auch Lehrern, ja, das ist, glaube ich, schon eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, die ihr da habt. Und da wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß, Freude, Glück.
Dankeschön.
Ja, weil ich finde es ja wirklich selber auch sehr wichtig und ich sehe ja, was in Schulen abgeht und ich sehe, was mit Jugendlichen abgeht und einfach vielleicht mal gucken, mit offenen Augen durch die Welt gehen, ohne vernebelt zu sein. Der Name Sucht kommt ja von Suchen.
Ja.
Träumer ist schön, Spinner auch. Weil für mich ist Spinner so eine Spinne halt, die so mehrere Fäden zusammenzieht, weil sonst kann die ja gar nicht sich irgendwie so richtig bewegen. Und wenn die alles zusammengesponnen hat, dann ist das das Ding, was für die Spinne wichtig ist. Und für dich, war es halt, oder ist es halt die Liebe, die Kinder. Ja, Daniel, wir sind durch mit der Stunde. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir. Auch im Namen.
Es war sehr angenehm, ja. Dankeschön, ja. Auch von meiner Seite.
Und wir spielen jetzt noch einen Titel. Loredana und Musik. Dann sind wir raus. Wir hören uns. Wir sehen uns. Wir treffen uns. Und
sehr gerne.
Bis dahin wünsche ich dir mal eine schöne Zeit und ich spiele das jetzt noch aus und dann würde ich dich nochmal kurz anrufen. Ja?
Alles klar.
Alles klar, bis dann. Ciao, ciao. Gerne, ich danke fürs Dasein.
Del ministro degli esteri della Repubblica Irlandese.
Buenas noches, señoras y señores, aquí en Radio Depresione. Al médico antidepresivos consiguen en la farmacia y los están haciendo bien y ganan dinero.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist wieder Thomas Rettig. Und das Spannende und Schöne ist, wenn man unterwegs ist, trifft man natürlich Menschen und das Schöne ist, wenn man jetzt nicht so ganz hinterm PC oder hinterm Handy versauert ist, dann weiß man auch noch, wie man mit Menschen ins Gespräch kommt. Das ist ja heutzutage nicht mehr so gang und gäbe, eher so viel passiert ja in den Social Medias und so weiter. Und ja, viele haben dann auch vergessen, auf der Straße zu grüßen, freundlich zu lächeln und ja, und ich mache das ein bisschen anders und lerne auch immer sehr viel tolle, interessante Menschen kennen. Und ja, einst lernte ich hier den Reinhard Schweizer kennen, der eine Plattform betreibt bei einem Anbieter in Social Media über ein Gebiet und irgendwann sind wir so in Kontakt gekommen und ja, ich möchte euch heute einfach mal den Reinhard Schweizer vorstellen und wo die Richtung hingeht, werden wir gleich hören. Hallo Reinhard.
Hallo Thomas.
Ja Reinhard, du, wie ich eben schon erwähnt habe, machst du so eine Seite über ein Gebiet hier in Spanien und da stand halt, dass du Übersetzer bist für Spanisch und Englisch, ne?
Ja, ich übersetze manchmal aus dem Spanischen, meistens aus dem Englischen ins Deutsche.
Ja, soweit kannten wir uns. Ich wusste, der Rainer, der übersetzt vom Englischen ins Deutsche. Und ja, also wenn man sowas professionell macht, wie ich dann rausgefunden habe, interessiert mich schon, was man da so übersetzt. Man kennt das ja so Wirtschaftsübersetzung oder einfach so irgendwelche Lieder oder sonst irgendwie, was man eben so alles, sag ich mal, sich von einem Profi übersetzen lässt. Und dann fragte ich den Rainer letzter, was übersetzt du? Und bekam da eine spannende Antwort. Und ja, die Frage richte ich dann jetzt mal an den Rainer.
Ja, danke. Also, um es mal vielleicht auch für Leute, die sich generell dafür interessieren, vielleicht mal selbst Übersetzer zu werden, mal kurz zu erklären. Es gibt ja den Beruf des Diplomübersetzers. Das klingt gut, aber hat zur Folge, dass man sich hinterher mit ziemlich langweiligem Zeug beschäftigt. Dann übersetzt man nämlich vor Gericht oder irgendwelche Dokumente, die dann rechtssicher sein müssen und so weiter. Kann sein, dass es auch manchen Menschen Spaß macht, mir nicht. Ich wollte schon immer literarischer Übersetzer werden. Dafür wiederum gibt es keine spezielle Ausbildung. Ich habe zum Beispiel einfach Literaturwissenschaft studiert und schon seit Kindheit das entsprechende Primärliteraturstudium getrieben, nämlich Comics gelesen. Und da waren meine Spezialkenntnisse und das mache ich heute hauptsächlich, Comics übersetzen.
Ja, spannend. Du bist also unterwegs und lernst jemanden, der so Comics übersetzt. Und ja, ich bin ja jetzt aus der ehemaligen DDR und bei uns gab es ja früher noch nicht so die Comics. Und deswegen, ich habe lieber so Zeichentrickfilme geschaut, aber das ist wahrscheinlich auch nicht viel anders, nur in Papierform. Und Ranald, was macht man da? Wie kommt man dahin? Ich meine, du hast ja Doktor der Literaturwissenschaften. Wie kommt man da auf die Idee, seine Doktorarbeit auf dem Gebiet zu schreiben? Klar, bist du da, wie du eben schon erwähnt hast, der Experte schon als Kind gewesen, hast da als Kind schon studiert. Aber finde ich total interessant. Erzähl mal.
Ja, das hatte ich noch gar nicht erwähnt. Also ich habe Anglistik studiert unter anderem und mein Doktorvater war offen genug dafür, dass er mich meine Doktorarbeit über Comics schreiben ließ. Er meinte nämlich, also eine Doktorarbeit hat den Anspruch, Neues herauszufinden. Und wenn ich Spezialkenntnisse auf einem Gebiet habe, dann soll ich die auch nutzen. Vielleicht das auch als kleine Ermutigung, falls ihr euch selbst mal in irgendeiner solchen Situation befinden solltet. Habt Mut, auch eigenwillige, besondere Themen vorzuschlagen. Die Professoren sind dem gar nicht abgeneigt. Also so war es zumindest bei mir. Ich habe schon während dem Studium, schon vor dieser Abschlussarbeit, Verlage angeschrieben. Das war damals noch in Zeiten vor Internet, kurz vor Internet. Ich habe also einfach Briefe an die Verlage geschrieben, ob zufällig ein Übersetzer gesucht wird. Ich hatte riesig Glück, weil der erste Schritt ist der allerschwerste, dass ich nicht einen Wald- und Wiesen-Verlag, sondern Reklam, der Verlag der kleinen gelben Heftchen, gemeldet hat. Und bei denen ist gerade jemand krank geworden beim Lexikon der Antike. Und da konnte ich einspringen. Und wenn man als Übersetzer dann erstmal eine kleine Liste an Werken vorzuweisen hat, dann wird es natürlich von Mal zu Mal einfacher. Und vor allem dann, wenn man eben irgendwelche Spezialkenntnisse vorweisen kann. Wenn man jetzt zum Beispiel nebenher noch Medizin studiert hat, dann kann man medizinische Fachbücher oder von mir aus Arztromane übersetzen, weil man das Fachvokabular drauf hat. Bei mir waren es eben die Comics. Und dadurch kam ich in diese Sparte rein.
Ja, und du hast dann wahrscheinlich gut übersetzt, hast da so deine Liste gehabt und bist du dann von selbst drauf gekommen, so Comic-Verlage dann in den USA oder wo die so alle herkommen, anzuschreiben?
Also wenn man sowas macht, dann hat man nie mit dem Originalverlag Kontakt, sondern mit dem deutschen Lizenznehmer in Deutschland. Das war in Deutschland der Panini-Verlag. der bekannt ist auch durch Sticker zur Fußball-WM und so weiter. Die bringen aber auch diese ganzen Superhelden-Comics raus. Und die haben den Verlag 1996 neu gegründet. Die haben so die Marvel, vom Marvel Comics die Lizenzen bekommen. Und da bin ich vom ersten Tag an dabei gewesen, weil ein Freund von mir den Vertrieb gemacht hat für die. Der hat mich denen empfohlen. Das lief dann halt so ein bisschen über Beziehungen. Und das Schöne war, ich konnte also von Anfang an die ganze Terminologie festlegen. Wie sagt Spider-Man? Aus großer Kraft folgt große Verantwortung. Wie heißen seine Netzdüsen? Netzdüsen. Wie heißt der Danger Room der X-Men? Gefahrenraum und so weiter und so fort. Also das konnte ich von Anfang an alles selbst bestimmen und den Verlag mit aufbauen. Das war eine ganz, ganz befriedigende, ausfüllende Arbeit.
Ja, du hast es ja jetzt gerade schon erwähnt. Ich kann mir ja auch so vorstellen, wie du auch im Vorgespräch schon gesagt hast, so ein richtiger Comic-Freak, ne? Der weiß ja schon, der ist ja da so mittendrin in diesem Comic, ne? Der liest, der verschlingt da so eine Seite nach der anderen und ist da voll in seinem Space drinne. Und wenn du da verkehrt übersetzt so ein Wort, dann ist der raus, ne? Irgendwie, und weil der das vielleicht vorher schon in Englisch gelesen hat, das vielleicht auch verstanden hat, will sie es auf Deutsch lesen und sagt, da kommt ein ganz anderer Kontext jetzt bei raus, wenn du das Wort oder die Begrifflichkeit des Wortes nicht eins zu eins, also nicht eins zu eins übersetzt, sondern einfach so wirklich da schon eins zu eins zum Comic übersetzt.
Ja, es ist ja gerade bei den Marvel-Comics so, dass es eine ganz große, komplexe Geschichtenwelt gibt. Die modernen Marvel-Comics fingen 1961 an mit Fantastic Four 1 und seitdem wurde diese Welt nach und nach aufgebaut. Und es konnte sein, dass ich einen Spider-Man-Comic aus dem Jahr 2000 hatte, da steht Spider-Man an irgendeiner Straßenecke und sagt, ach ja, ich erinnere mich damals, als ich dem und dem begegnet bin, und es war in einem Comic von 1964. Wenn ich dieses Comic nicht kenne, dann kann ich diese Anspielung, diese Erinnerung nicht richtig übersetzen. Ja? Und wie du sagst, Thomas, wenn dann ein Leser ist, der dieses 1964 Comic kennt und dann merkt, dass da irgendwas nicht stimmt in dieser Erinnerung, in der Übersetzung, dann bin ich da bei dem zumindest unten durch. Und das darf nicht sein. Also die Voraussetzung war nicht nur, dass ich gut übersetzen konnte, sondern ich musste auch so ein paar hundert oder tausend Biografien von irgendwelchen Comichelden im Kopf haben, was die bisher alles erlebt haben.
Ich sitze hier gerade wie so ein kleines Kind mit dem offenen Mund da und lausche so total den Ausführungen vom Reinhard, weil das zieht mich schon so in Bann, weil was haben wir denn früher so, die Tricketrax, glaube ich, haben wir früher so irgendwie, das war jetzt gerade so wieder präsent bei mir, so dass du da wirklich so drin bist und was man da so alles wirklich sich dann auch behalten muss, das ist schon Wahnsinn. Und also da ist ja wirklich, sag ich jetzt mal, so bei dir alles zusammengekommen, deine Liebe zu den Comics, deine Intensität dazu über Jahre, Jahrzehnte, dann ja die Liebe zur Literatur, logischerweise wahrscheinlich deswegen auch, obwohl beißt sich das so ganz normal, du bist ja auch so künstlerisch so sehr viel auch unterwegs.
Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe mich natürlich während meines Studiums mit Literatur ohne Bilder beschäftigt. Die Comics traten da ein bisschen in den Hintergrund. Erst eben für die Doktorarbeit habe ich sie da hervorgekramt. Aber das ganze Wissen, die ganze Lektüre-Erfahrung war ja da. Und ich hatte auch eine große Comicsammlung, also etliche tausend Hefte. Ein ganzes Zimmer voll. Und das alles kommt einem natürlich zugute. Zum Beispiel, ich übersetze auch für Disney, für das Mickey-Maus-Heft. Und da ist es ja auch Tradition, dass der Donald schon mal dasteht und irgendeine Wagner-Arie trällert oder irgendwie Goethe zitiert und so weiter. Das wollen die bei dem Verlag so, diesen kleinen intellektuellen Touch. Und wenn man da natürlich einen entsprechenden Background hat, kann man das auch richtig einbringen. Ja? Anderes Beispiel, der Marvel-Comic-Held Thor, ein nordischer Gott, der redet in so einem alten, verquasten Deutsch für wahr und edle Dame und so weiter. Auch das, da muss man schauen, dass man es korrekt und authentisch rüberbringt. Ja, und da schadet ein gewisser Bildungshintergrund ganz und gar nicht.
Wahrscheinlich ein gewisser Bildungshintergrund, gar nicht. Das ganz lieb formuliert, gerade so in der heutigen Zeit.
Sag mal bitte, dass ich auch lachen musste.
Wir lachen jetzt beide. Ja, das war schon so eine neckische Anspielung an ja das Bildungssystem wahrscheinlich oder die Bildung, die man heute so erfährt oder erfahren muss. Ja, also ich bin begeistert und bin froh, dich kennengelernt zu haben, um einfach auch da mal so ein bisschen in die Schiene reinzugucken, weil immer nur ein Thema ist es ja nicht. Man braucht viel, um etwas reifen zu lassen. Ja, und ich finde, also zum Beispiel in Bordeaux sagt man, das Terroir, ne, für einen Wein ist perfekt. Das ist einfach der Hang, die Lage, die Höhe und so weiter. Und bei dir ist es halt einfach das Comic, die Literatur, die Oper und so weiter. Das ist das, was dich zu dem macht in der Berufswelt, was es ist. Und ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Reinhard Schweizer, der ist fit. Reinhard, ich danke dir und wünsche dir noch viel, viel freudige Erlebnisse bei deinen Übersetzungen von Comics.
Vielen Dank, Thomas. Es hat Spaß gemacht mit dir.
Ebenso, Dankeschön. Ich bin heute zu Gast bei Fritz Weinert, auch eher bekannt unter Fritz und Freunde. Ja, der Fritz meinte, ja, Liebe, das ist schön, das ist gut, das ist was Interessantes, was Tolles, aber eben auch aus dieser Liebe heraus wollte er noch dabei haben die Veränderung, weil gerade so in der heutigen Zeit, in unserer Gesellschaft, die Liebe muss man suchen und deswegen bin ich da jetzt sehr, sehr gespannt, wie so ein Flitzebogen, und freue mich auf die Ausführung zum Thema Liebe, Nichtliebe und Veränderung. Ja, Fritz, jetzt bist du dran.
Okay. Ja, hallo erstmal. Also, ich bin ja Schauspieler und Theaterleiter, aber mich interessieren einfach auch so menschliche Themen und mich interessiert einfach auch, wie kann ich mich in meinem Leben entwickeln? Oder wie funktioniert Veränderung überhaupt? Ja, wie komme ich zum Beispiel von nicht Liebe zu Liebe, ja? Oder warum lieben wir uns nicht eigentlich alle? Wäre super, oder? Also wenn alle Menschen sich lieben würden, das wäre natürlich das Ideal. Ja, und für mich ist eben die Frage sowas wie, ja, wie kann man Liebe lernen? Ja, was bedeutet überhaupt Liebe? Oder wie kann man von Abgestumpftheit zum Beispiel zur Liebe kommen? Ja, weil Abgestumpftheit ist auch ein wie. Jetzt habe ich ein Bonbon.
Ja, und Fritz brauchte vorher noch ein Bonbon.
Jetzt habe ich mich dran verschluckt.
Ja, jetzt hat er sich dran verschluckt und. Man nimmt das Bonbon ja auch vorher, aber das gehört einfach irgendwo dazu. Und was ich jetzt so rausgehört habe, Fritz, schon mal, ich gebe dir jetzt mal so ein bisschen Zeit, deinen Bonbon da aufzulutschen. Bonbon. Genau. Und vielleicht noch so einen frisch gepressten O-Saft zu dir zu nehmen, dass die Stimme wieder ein bisschen freier und öliger wird. Ja. Ja, jetzt kommt der Theatermann durch.
Genau.
Genau. Fritz, Abgestumpftheit, Liebe. Ist Abgestumpftheit für dich das Gegenteil von Liebe?
Ja, in irgendeiner Form schon. Für mich ist gerade Abgestumpftheit als eine Art Gegenteil sehr interessant, weil viele Menschen eben abgestumpft sind, weil wir in einer Gesellschaft leben, in der Liebe nicht gelebt werden darf. Man macht jetzt zum Beispiel einen Job, den man nicht gerne macht. Es gibt Menschen, die machen das seit Jahren. Und die sind irgendwann abgestumpft. Ja?
Ja, es gibt ja einen Unterschied zwischen einem Job und einen Beruf.
Genau.
Weil Beruf kommt ja vom Wortstamm Berufung. Und fällt ja heute auf, dass viele sagen, ich mache einen Job oder ich habe einen Job. Mhm. Ja, sie haben keinen Beruf, also keine Berufung. Mhm. Und deswegen können die das wahrscheinlich auch ihren Beruf oder ihren Job, den sie machen, vielleicht auch gar nicht lieben, sondern einfach nur, um Geld zu verdienen.
Ja, aber das ist eben nicht der Sinn und Zweck, meine ich eben. Das Leben, ich lebe ja nicht, um zu arbeiten, ja, sondern ich zum Beispiel, mache eine Arbeit, die mir auch gefällt. Ja. Und wenn jetzt natürlich jemand einen Job macht, dann kann er sich überlegen, will ich diesen Job machen oder mache ich vielleicht nicht irgendwann mal was ganz anderes? Ja, es gibt Leute, die steigen dann einfach aus. Ich habe auch zum Beispiel, ich habe ja Sozialarbeit gelernt und ich habe gemerkt, das ist es nicht. Ich kann mich da nicht wirklich verwirklichen. Und dann habe ich einfach Augen und Ohren aufgehabt und dann habe ich alles Mögliche versucht mit Theaterspielen und irgendwann bin ich im Kindertheater gelandet. Und das ist für mich eben auch zum Beispiel sowas, das ist eben ein Prozess. Ja? Das heißt, ich habe relativ schnell eigentlich umgeschaltet. Ich habe nicht jahrelang meinen Job gemacht, sondern ich habe einfach gesagt, so, was will ich jetzt eigentlich? Okay, ich mache jetzt das, was ich will. Und dann bin ich letztendlich auch da gelandet, wo ich jetzt bin, nämlich im Kindertheater und habe mein eigenes Kindertheater und weiß natürlich auch, was es ausmacht, wenn man einen Beruf macht, der einem Spaß macht, wo ich Freude habe, wo ich mich dafür begeistern kann. Ich begeister mich für Kindertheater. Ich weiß, das ist einfach geil, das ist toll, das ist wow. Ich liebe Kindertheater, ich liebe meine Arbeit. Und ich würde mir wünschen, dass alle Menschen dahin kommen, dass sie sagen, okay, das, was ich tue, das ist auch ein Ausdruck von mir selber. Ja? Das ist Kreativität. Wir sind Kreaturen im Grunde genommen. Ja? Nur wir haben es verlernt. Oder wir haben noch nie leben gelernt. In der Schule lernt man sonst irgendwas. Ja? Aber man lernt nicht wirklich, was ist Liebe, was ist Leben. Könnte man in der Schule genauso den Kindern beibringen. Wäre tausendmal besser wie Mathematik. Wäre tausendmal sinnvoller. Macht man nicht. Und deswegen bin ich der Meinung, das Schulsystem ist eigentlich völlig veraltet. Ja. Ja, und da kann ich jetzt mal vielleicht auch dahin gehen zu dem, ja, eben mit dieser Abgestumpftheit oder warum leben wir ein Leben, das wir nicht leben wollen und verändern uns nicht? Ja? Das ist halt auch die Frage, ja? Und die Frage ist, denke ich mir auch, dass viele Menschen einfach sagen, ja, ich muss mich gar nicht verändern. Muss ich jetzt lieben oder muss das Leben toll sein? Es gibt auch Menschen, die sagen, ja, ich leide ganz gerne, Leiden gehört für mich zum Leben. Also ich sage mal, Leiden gehört für mich nicht zum Leben. Ja? Ich denke mir, Liebe ist was, für das ich gerne leben möchte und für das ich auch, wo ich sage, das ist ein Ziel oder ein Wert in meinem Leben. Und ja, es geht halt eben auch ein bisschen darum, das muss natürlich jeder für sich entscheiden, was will ich eigentlich? Ja, das heißt, vielleicht gibt es jemanden, der ist zufrieden mit dem, oder dann muss man ja nichts verändern. Ich bin nicht zufrieden, nur einfach so dahin zu leben. Ich brauche ein Ziel, ich brauche Werte, ich brauche eine Freude, ich brauche ein Leben, ich brauche diese Energie. Und ja, und dafür tue ich mich einfach auch engagieren. Ja? Und ich würde mir einfach wünschen, dass unser Leben auf dem Planeten einfach insgesamt schöner ist und mehr ein Zusammenwirken ist, statt das, was es eben jetzt ist. Ja? Und gerade diese alten Geschichten, was für mich auch mit Nichtliebe zu tun hat, ist eben auch das, was wir in unserer Gesellschaft leben. Ja? Das heißt, wir leben immer noch so dieses Leistungsprinzip, ja? Arbeiten, leisten. Aber das ist ja auch alles völlig überholt. Ja? Es ist ja eben das, wo auch mittlerweile eine Veränderung langsam stattfindet. Das heißt, die junge Generation, die ist schon gar nicht mehr so und sagt, ja, ich muss jetzt das haben und muss das haben und das haben. Ja, weil das ja alles nicht glücklich macht. Ne?
Ich sag mal so, wir Menschen, wir vergessen ja immer ganz schnell.
Ja.
Ich glaube schon, wir Menschen, wir sehen uns schon nach ein Stück weit Liebe. Ja. Ich glaube aber auch, dass wir nicht wirklich wissen, viele wissen nicht, was wirklich richtig Liebe ist, weil viele verwechseln ja auch, das begegnet mir öfters, Liebe mit Sex. Nochmal zum Thema Mathematik, also 1 und 1 sollte man schon zählen können, machen können, aber ich glaube, im Vorgespräch hattest du gesagt, Quantenberechnung oder irgend sowas. Ich glaube, da sollte man dann doch eher schon das Fach Menschlichkeit, Liebe vielleicht eher mit in den Unterrichtsstoff reinnehmen, oder? Sehe ich das verkehrt?
Das ist so, ich meine, ist ja, jeder Mensch ist ja unterschiedlich, ja. Mancher Mensch freut sich, es gibt vielleicht Menschen, die sind für Mathematik geschaffen. Ja, und die haben einfach eine Freude an Mathematik und die lieben auch Mathematik. Ich persönlich bin mehr so ein Künstlertyp und deswegen kann ich mit Mathematik nicht viel anfangen, ja. Deswegen ist es für mich eben auch, wäre es natürlich wichtig, in der Schule mehr künstlerische Themen zu bearbeiten. Ich würde halt in der Schule einfach die so machen, dass man die, was es ja auch schon gibt, dass man einfach die Kinder auch fragt, was sie eigentlich wirklich lernen wollen. Ja? Oder einfach wirklich darauf Acht gibt, was hat denn überhaupt ein Kind für ein Potenzial und nicht nur einfach sozusagen, du sollst das und das machen, ja, und ansonsten hast du Schnauze zum Halten. Ja? So alte Schule sozusagen. Das ist ja einfach nicht das, was wirklich auch jemanden gut tut. Eher eben das, was schlecht tut oder warum Menschen dann eben so werden, wie sie heutzutage sind. Ich möchte vielleicht einfach mal noch zu dem gehen, dass einfach gerade mit Liebe, warum mir das Thema so wichtig ist, weil in unserer Gesellschaft die Vernunft oder der Verstand viel mehr gewichtet wird. Ja? Das heißt, im Beruf, ja, im Beruf ist es wichtig, ja, was leistet jemand? Es ist nicht wichtig zu sagen, da ist ein Mensch, der hat Bedürfnisse. Ja? Und das ist genau das, wo es dann eben schon am Ziel vorbeigeht. Ich muss den Menschen sehen, wir sind alle Menschen und wir sind eben nicht nur Vernunftwesen, wir sind Gefühlswesen. Und wenn das Gefühl einfach zu kurz kommt, dann werden die Leute zum Beispiel irgendwann mal krank, depressiv oder sonst was. Ja. Und deswegen sollte man gucken, dass eben das mehr wieder ins Gleichgewicht kommt. Ja. Es gibt ja mittlerweile viele Ansätze auch in diese Richtung, aber die dürfen auch einfach noch näher gelebt werden, würde ich sagen.
Ja, ich greife nochmal die Liebe zum Fach Mathematik oder zu Zahlen. Klar gibt es Menschen, die das lieben und mögen, aber ich glaube, ab einem gewissen Punkt sollte man das auch in einem Schulsystem sage ich jetzt mal, erkennen und das dann vielleicht in die Richtung fördern. Und wie du gerade schon sagst, wir sind Menschen und wir sind Gefühlsmenschen vom Ursprung her. Und wenn da aber jetzt, sage ich jetzt mal, ein anderweitig kreativer junger Mensch ist, der eine singt gerne, der andere macht gerne Sport und so weiter, und oder der andere, der zeichnet, ja, Kunst, das sind ja so Fächer, die kann man ja nicht wirklich bewerten mit einer Note. Ja, das ist ja so, das hört man sehr, sehr viel, dass man in der Schule, gerade in diesen Kreativfächern, bewertet wurde oder sogar entwertet wurde.
Ja, klar, das ist natürlich eben auch das, was natürlich viel mit einfach unserem Leistungssystem zusammenhängt. Ja, und das heißt, dieses ganze Bewerten, das ist eben auch eine Form oder eine Art Gegenteil von Liebe. Liebe bewertet ja nicht. Liebe ist einfach ein Geben. Und weil du vorher gesagt hast, eben auch mit Sex und Liebe, Liebe ist ja nicht nur das zwischen Mann und Frau. Ja, Liebe ist ja viel mehr. Das heißt, Liebe ist einfach, ich öffne mich dem Leben. Ich sitze hier und schaue mir die Blume an. Ja. Ich höre den Wind pfeifen, ich bin da, ich bin einfach hier und fühle für mir aus Thomas, ja, als Mensch. Ich habe Thomas kennengelernt, ja, und ich habe jetzt einen Draht zum Thomas, weil ich einfach fühle, da ist ein Mensch, der ist für mich greifbar, ja. Ich finde auch nicht, dass man jetzt so abgehoben sein soll oder nur so dieses abgehobene Spirituelle. Das ist, es geht darum, wir sind Menschen. Ja? Und das ist auch das, wo man eben, was du auch gesagt hast, wir vergessen oft uns selber. Ja? Was mir dazu eben noch einfällt, jeder Mensch hat ja eine Seele. Ja? Und ich habe mal gelesen, das fand ich ganz witzig, die Seele kannst du eigentlich nicht vergessen. Du hast die Seele, du kannst irgendwann mal, also du kannst es eben nicht so, wenn du im Lokal gehst, dann kannst du mal deine Brille irgendwo liegen lassen oder deine Maske oder sonst irgendwas, aber deine Seele hast du eigentlich immer dabei. Du musst nur deiner Seele bewusst sein. Ja? Aber für mich ein unheimlich beruhigendes Gefühl ist einfach das, dass ich meine Seele gar nicht verlieren kann.
Ich kann sie als Objekt nicht verlieren, aber ich kann sie vergessen, schon irgendwie. Schon
in dem Sinne, jetzt habe ich auch, ich meine auch, du kannst sie einfach vergessen, ja, aber du musst es einfach wieder halt irgendwie bewusst machen und dann ist sie wieder da, ja. Das heißt, das Gute ist, dass sie eigentlich immer da ist.
Man muss sie nur füttern, oder?
Füttern muss man sie, doch, füttern kann man sie auch, glaube ich.
Da habe ich jetzt aber noch mal eine Frage. Ich bin so schon seit längerer Zeit auf der Suche nach einer Antwort. Was ist die Seele? Wo sitzt die Seele? Es gibt ja unterschiedliche Sichtweisen in unterschiedlichen, sage ich jetzt mal, in Religionsgeschichten, im Buddhismus, im Hinduismus. Jeder definiert ja Seele anders. Du jetzt so, wie, meine, du scheinst dich ja sehr damit zu beschäftigen. Was ist für dich die Seele? Wo kannst du mir da vielleicht eine Antwort geben oder den Menschen eine Antwort geben?
Also für mich ist die örtliche Bestimmung der Seele eigentlich nicht relevant. Ja, du kannst jemanden fragen, wo ist deine Seele? Der eine sagt da und der andere sagt vielleicht mehr am Herz oder mehr am Bauch. Oder interessant ist ja zum Beispiel auch Herz oder Bauch, ja. Aber das ist eben zum Beispiel auch wieder das Ding von, wenn wir jetzt schon gerade auf das Thema kommen, Herz hat dann auch was mit Seele zu tun. Weil da geht es um Empfinden. Ja, also da ist das Herz schon mal vielleicht mehr eine Öffnung zur Seele hin. Ja, wenn ich aber nur in meinem Verstand lebe, dann habe ich vielleicht gar nicht so viel Kontakt zu meiner Seele. Ja. Jetzt einmal die Frage, wie kommst du denn, was hast du denn, hast du überhaupt einen Kontakt zu deiner Seele? Oder manche Menschen, die sagen einfach, ich habe gar keine Seele. Gibt's ja auch.
Ja, auf jeden Fall.
Ist für mich aber die Frage, was ist er dann? Ja, weil das, was bei uns innen drin ist, sind dieses geistige, die geistige Substanz, die nicht sichtbar ist, die hat jeder auf irgendeine Art und Weise. Und dann, das ist für mich die Seele, ja. Und es gibt halt Menschen, die sagen, ja, ich löse mich dann halt einfach auf und dann bin ich weg. Wie soll das gehen? Das ist einfach, für mich ist halt einfach da irgendein geistiges, eine geistige Substanz, wie man es auch nennen mag, ja. Und auf irgendeine Art und Weise bin ich mit Thomas verbunden. Aber ich habe keine Ahnung, das ist, weiß ich auch nicht. Aber das ist eben, dieses Geistige, das ist eigentlich im Grunde genommen unser Innerstes, auch die Liebe, ja, das ist sowas, das ist ja, Liebe ist ja nichts Greifbares. Liebe ist ja auch nur ein Gefühl. Aber allein das ist ja schon fantastisch alles. Dass es ein Gefühl gibt und dass man das Gefühl spüren kann. Du kannst Liebe fühlen. Jeder Mensch hat schon mal Liebe gefühlt. Das ist toll. Einfach toll. Ja, oder Verbundenheit. Das ist einfach, aber wie soll das jetzt eigentlich, wie soll man das fühlen können ohne Seele?
Ich denke mal, ohne Seele kann man das definitiv nicht fühlen. Wie gesagt, es geht ja auch dahin, es zu beschreiben. Und ich glaube, da tun wir Menschen uns doch schon sehr schwer. Aber du hast ja gerade vorher gesagt, dass wir verbunden sind. Mhm. Ja? Und ich glaube, viele wissen gar nicht, wie das gemeint ist. Ja? Mhm. Also wir sind verbunden miteinander. Das ist ja sowas... wir Menschen brauchen ja oft was wir sehen, was wir greifen, genau. Angreifen können, ja. Es hat ja Nena damals schon gesungen, wir dürfen nicht nur an das glauben, was wir sehen. Und da gibt es so eine Brücke, wo manche Menschen sagen dann, du, mit dem habe ich einen Draht, ne? Mhm. Ich glaube, genau. das ist dieses, ja, genau. dieses genau. Wir sind miteinander, ja, verbunden, mit dem habe ich einen Draht, genau, ne? Den kann ich riechen, da mit dem, genau. da ist irgendwas, ja? Ja? Genau. Ich kann es nicht beschreiben, genau. Was es ist, aber ja, da ist irgendwas.
Genau, sowas, das ist eben auch das, wo ich mir denke, das ist eben so, das kennt jeder, dieses Gefühl. Und das hängt viel mit dem zusammen, was wir selber sind, innen drin, ja, es gibt so viel, was man eigentlich wahrnehmen kann, ja, aber wo wir vielleicht manchmal das verlernt haben, wahrzunehmen, ja, einfach zu fühlen, zu gucken, habe ich zu dem eigentlich einen Draht? Manche, die rumpeln einfach irgendwo, scheppern rein und scheißegal, sie haben da überhaupt keinen, aber es kennt jeder, dass man so dieses Verbundensein hat. Ja, und klar, wenn du jetzt zum Beispiel einen Partner kennenlernst, das ist dann so eins der tiefsten Gefühle von Verbundenheit. Auch eine Form von Liebe. Partnerschaft ist auf jeden Fall ein super Feld, wo man Liebe leben kann. Ja, aber ich finde, man kann Liebe in der Arbeit leben. Du kannst... Liebe hat für mich auch mit zum Beispiel einfach, ich tue das, was ich arbeite, gerne, oder ich tue gerne mit diesen Menschen zusammen einfach arbeiten, und das macht Spaß, das macht Freude, das ist für mich auch Liebe. Ich arbeite im Team, ich arbeite gerne im Team, weil ich den Austausch einfach mag. Ich mag diese Verbindung, ich kann daran was lernen, ja. Aber vielleicht, ich will noch mal ein bisschen zu dem zurückkommen, noch mal, was uns eigentlich immer dran hindert. Ja? Das ist für mich auch so ein Ding. Was hindert uns eigentlich dran, uns zu verändern? Das ist immer die Frage. Was hindert uns? Und die Antwort ist ganz einfach. Wir selber. Weil wir vielleicht sagen, Veränderung unbequem. Ja? Gerade jetzt in dieser Welt gibt es so viel Veränderung. Ja? Das ist manchen Leuten schon viel zu viel alles jetzt mit dem ganzen Corona und sagen, ich brauche jetzt nicht auch irgendeine Veränderung, das ist mir eh schon so viel Veränderung. Ja. Aber Leben ist Veränderung und Leben ist für mich eben genau das, dass ich mich dem Leben hingebe und die Veränderung tut uns gut. Ja. Und eben nicht davor Angst haben vor Veränderung, sondern zu sagen, hey, Veränderung, wow, das ist gut, das ist super, da lerne ich wieder was Neues, da habe ich eine neue, da muss ich gucken, eine neue Möglichkeit finden, irgendwie weiterzukommen, so Sachen, ja. Und, aber das ist natürlich auch sowas, wo wir halt in diesem Ding drin stecken, dass wir halt auch Angst haben, ja, und Angst, vielleicht haben wir Angst, irgendwas zu verlieren, obwohl es nichts zu verlieren gibt. Das ist ja auch sowas, ja, dann, weil, was gibt's zu verlieren? Ich mache jetzt auch einfach ein neues Projekt und das ist ein Riesenteil-Projekt, ja, ein neues Atelier und ich denke mir einfach, ich kann damit nur was lernen. Ich kann nur irgendwas Neues kreieren und das kann nur gut sein. Ich kann damit nichts verlieren, aber das ist eben so. Was haben wir zu verlieren? Haben wir was zu verlieren?
Also, ich glaube, es gibt schon viele Menschen, die denken, sie können etwas verlieren. Ja, und wir stecken ja oftmals auch so in Zwängen drin, ja. Und in Strukturen und in Mustern drin. Ja, zum Beispiel gibt es ja sehr viele Menschen, die leben in einer Beziehung, in einer Partnerschaft, in einer Ehe. Ja, und sind nicht glücklich. Ja. Und dann sagen sie, ich liebe jetzt meinen Partner nicht mehr, weil das kann ja passieren. Das ist ja nichts Außergewöhnliches. Aber sie trennen sich nicht, weil da ein riesen Rattenschwanz hinten dran ist. Mit Trennungsjahr, Gütertrennung, bla 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 bla, was da alles genau. So kommt, ja. Und dann sagen sie sich, dann verlasse ich jetzt mal meine Komfortzone nicht und mache was anderes und gehe vielleicht fremd oder so. Ne? Das ist ja die einfachste Variante.
Genau, ja. Und ich bin also immer schon so der Typ gewesen, ich habe eben, was meine Familie mir vorgelebt hat, das hat mir einfach so gereicht sozusagen, dass ich eben gesagt habe, in meinem Leben will ich nicht leiden in einer Beziehung. Ich will einfach eine Beziehung haben, die wirklich was Schönes ist, was Fruchtbares. Und ich habe auch entsprechende Beziehungen einfach auch gelebt. Und alles andere finde ich, jeder kann eben für sich entscheiden, was er leben will. Es kann auch jeder entscheiden, ich mag eine Beziehung, die einfach scheiße ist, kann ich auch mich dafür entscheiden, aber dann entscheide ich mich halt dafür. Ja? Ich habe mich nicht dafür entschieden, also ich sage mir einfach, ich will ein Leben leben mit Freude, ich will ein Leben, ein bewusstes Leben leben und ich will auch was leben, hinter dem ich stehen kann, ja. Ich mag auch Menschen was weitergeben, ja. Und deswegen mag ich sowas jetzt wie auch dieses Interview ganz gerne, weil ich mir denke, es ist gut, wenn wir einfach uns gegenseitig was weitergeben. Und wenn wir selber lernen, Verantwortung für unser Leben zu übernehmen. Viele Leute sagen, ja, mein Partner soll sich verändern. Ist doch Käse, geht nicht. Ich kann nicht den anderen verändern, ich kann mich verändern. Wenn ich mich verändere, dann passiert auch eine Veränderung. Das ist meine persönliche Erfahrung. Ich habe gelernt, wenn ich was in meinem Innenleben verändere, dann verändert sich auch mein Muster und dann verändert sich auch die Welt. Das habe ich erfahren.
Definitiv. Also das ist ja oftmals so, dass man, oder dass viele Menschen, Mann, das ist so ein doofes Wort, dass viele Menschen sagen, okay, du musst dich ändern, ja, dann mach ich das. So funktioniert das Spiel ja nicht. Es ist ja so, man muss immer bei sich selbst anfangen, es muss von einem selbst kommen und das spürt dann der andere auch, wenn der Draht da ist oder die Verbindung da ist.
Ja, aber es ist natürlich, sich selber zu verändern, ist oft schwieriger, eben wie einfach nur zu jammern, ja, oder einfach dem anderen die Schuld zu geben. Das heißt, für mich ist das halt auch mit Arbeit, hat das was mit Arbeit zu tun. Ich habe die letzten 5 Jahre einfach ganz viel auch psychologische Arbeit geleistet und war auf Seminaren, habe mich weitergebildet, habe Transformationsprozess gemacht und also eigentlich auch so eine Art von Therapie, ja. Deswegen finde ich, dass zum Beispiel Therapien nicht nur wichtig sind für Leute, die jetzt einfach krank sind. Ja, ich finde, jeder kann einfach mal bei sich nachgucken, was geht bei mir vielleicht gerade mal eigentlich nicht so, wie es sein soll, oder ist irgendwie sind irgendwelche Muster, die ich gar nicht mehr leben will, ja, und die ich immer noch lebe. Oder ja, das ist so, ich finde, jeder sollte einfach mal so ein bisschen mal bei sich reingucken. Und aber ich habe auch schon, ich bin ja jetzt auch schon 60 und ich habe auch jahrelang einfach nur gesagt, ach, das interessiert mich doch alles gar nicht, irgendwie psychologische Prozesse oder irgendwie da zu gucken, was habe ich da für ein Problem mit meinen Eltern gehabt oder sonst irgendwas. Das war mir alles zu Psychogramm. Aber jetzt denke ich da anders. Ich denke, das hat mir gut getan, mich mit mir selber zu beschäftigen und reinzugucken und auch Muster anzuschauen, Muster aufzulösen. Ja, und ich denke, das hat mich weitergebracht. Ja.
Ja, das Thema, sich mit sich selbst zu beschäftigen, diese Selbstreflexion, ja, das ist ein verdammt harter Job.
Harter Job.
Ja, und den macht man nicht einfach mal aus meiner eigenen Erfahrung so nebenbei. Ja, da ist immer so eine Auszeit ganz gut. Oder wenn man zum Beispiel, wie ich damals in der Ausbildung, habe ich das gelernt zum Ex-Inder, zum Genesungsbegleiter. Das war ein richtig, richtig harter Job, weil das geht wirklich an die Substanz. Aber danach, muss ich sagen, ging es mir wesentlich besser. Ja, und das ist ähnlich wie du auf Seminare gegangen bist. So habe ich das in der Ausbildung damals erfahren dürfen und muss sagen, knallharter Job, aber ein guter Job. Ja. Oder eine gute Arbeit, sage ich mal. Eine gute, ja. Ja. Das ist auf jeden Fall hart, aber hinterher wird man belohnt,
genau.
Ja, und man oder ich lebe seitdem ein bisschen glücklicher. Klar, kommt immer wieder diese Phasen, wo ich leide. Und ich glaube auch ein Stück weit, Leiden brauchen wir, weil wir Menschen sind ja physikalische Teilchen und so Atome, die sind ja faul und wir Menschen sind ja eigentlich auch faul und deswegen sind wir, glaube ich, auch so bequem und sagen, nö, mache ich jetzt mal nicht, ja, bringt mir jetzt nichts, bringt jetzt erstmal kein Geld, weil wir sind ja so auch sehr geldlastig erzogen, das Streben nach Reichtum, also Reichtum in Form von materiellen Dingen, nicht von emotionalen Dingen und ja, aber das ist die Basis von Glück meines Erachtens. Ja. Wenn ich glücklich bin, wenn du glücklich bist, dann dann geht alles auch, glaube ich, ein Stück weit leichter.
Ja, das glaube ich auch. Und wenn du gerade sagst leicht, ja, also ich denke, diese Schwere, wir haben ja oft auch so eine Schwere, ja, und das ist eben aber auch das, was eigentlich alles Dinge sind, die schon eigentlich überholt sind, ja. Auch Leiden, dass man leiden muss, das ist für mich überholt, ja. Das heißt, Natürlich gibt es Leiden irgendwie, aber es ist, weil irgendwann tut mir mein Zeh weh oder ich habe irgendeinen Schmerz oder sonst irgendwas. Ja. Aber als Zustand ist das für mich einfach nicht das Wünschenswerte. Das ist auch nicht nützlich oder irgendwas.
Definitiv ist es nicht wünschenswert. Es ist nützlich ist es aus meiner Sicht insofern, dass man sich wieder dahin holt, wo man eigentlich hin möchte. Nicht, dass man der Zufriedenheit erlegen ist und sagt, ach, jetzt bin ich wieder in meiner Komfortzone. Ja. Deswegen finde ich persönlich ein Stück weit, wenn ich merke, oh scheiße, wenn ich es dann merke, ich leide jetzt, ich muss jetzt was tun.
Ja.
Das finde ich das Positive daran. Und wenn man auf diesem Weg ist, dann sagt man, okay, hier war jetzt ein Zeichen, hier muss ich jetzt gegenlenken. Und das ist das Gute dran, finde ich.
Ja. Bin ich jetzt so deiner Meinung. Wobei ich jetzt zum Beispiel, gerade weil wir das auch schon vorher mal angeschnitten haben, ja, oft ist ja das Problem in unserer Gesellschaft nicht das, dass jemand wirklich leidet, sondern dass wir so eine Komfortzone haben, ja, in der wir uns eigentlich furchtbar langweilen. Ja, in der wir eigentlich abgestumpft leben. Abgestumpft heißt für mich, blöd ins Handy gucken, ja, blöd nur sich in irgendwelchen Medien verlieren, ja, und da ist ja kein Gefühl mehr, da ist 0,00 Gefühl, da ist 0,00 Lebendigkeit, ja, wenn ich hier irgendwo hingehe, ja, und Musik habe, Live-Musik auf dem Konzert und da sind Menschen und da ist eine Stimmung, das ist für mich Leben, ja. Aber nicht irgendwie Computerspiel. Ja? Man kann das ja machen, wenn man will, aber wenn das eben so wie jetzt in unserer Gesellschaft irgendwann so Übermaß annimmt, ja, dann wird eben genau das wieder alles vergessen. Oder das Leben wird abgestumpft. Es ist nicht wirklich ein Leiden, aber es ist kein Leben. Es ist vegetieren, würde ich sagen.
Ja, Fritz, Mensch, du hast ja aber eins der tollsten Berufe, um etwas in dieser Gesellschaft zu verändern. Mhm. Weil mit Kindertheater, ne? Also ein Kind geht gerne ins Theater und dann sehen die da so ein paar Schauspieler und die freuen sich ja. Die freuen sich ja noch. Ja, sicherlich wird das Alter geht immer weiter runter, wo man noch Kind sein darf. Ja, wenn ich das so höre, dass Kinder so mit 5 Jahren schon irgendwie eingeschult werden und so, man raubt denen ja die Kindheit. Mhm. Du und dein Team, ne? Also Fritz und Freunde, ihr seid doch wirklich da, wirklich an erster Stelle den Kindern das rüberzubringen. Das finde ich sowas von wichtig und wertvoll.
Hm. Ja, würde ich auch so sagen. Es ist halt für mich so, für mich geht es jetzt nicht darum, dass ich mit meinem Kindertheater die Welt verändere, aber ich verändere sie im Kleinen. Das heißt, ich begeistere mich, das heißt, ich kann Begeisterung auch den Kindern geben. Die sehen, der macht, wow, das ist super, das ist lebendig, das ist nicht Fernsehen, das ist Erleben, das ist unmittelbares Erleben und das ist das, was ich eben sage, das ist eben das, was toll ist. Und deswegen, das ist für mich unverzichtbar oder deswegen wird's auch, kann das nie durch Fernsehen zum Beispiel ersetzt werden, weil ich habe nicht den unmittelbaren Kontakt. Die Kinder haben nicht den unmittelbaren Kontakt. Und was ich auch sagen will, so Kinder sind für mich das beste Publikum und von Kindern kann ich eben auch noch was lernen. Das ist das, was wir eigentlich alle lernen sollten, nämlich wieder Kind sein. Ja. offen sein, offen fürs Leben, offen für Veränderung und nicht immer nur sagen, ach, ich bin schon so alt, also kann ich das und das nicht mehr, sondern zu sagen, ich bin da im Leben, da wo ich jetzt bin und ich kann hier etwas machen und das machen, was ich will. Und wenn ich es jetzt schon 10 Jahre nicht gemacht habe, kann ich immer noch das so machen oder verändern. Aber es bleibt einfach mir überlassen, ich kann. Aber wie gesagt, da ist für mich eben dieses Kindsein einfach auch sowas, was ich in meinem Leben gerne lebe. Ich lebe mein Kindsein, ich will Dinge entdecken, ich will das Leben entdecken, ich will den blauen Himmel entdecken, ich will die weißen Wolken entdecken, ich will die Bananenplantage entdecken, ich mag die Berge entdecken, ich mag Thomas kennenlernen und einfach nette Leute kennenlernen, offen für das Leben sein. Das ist für mich sowas auch, was für mich mit Liebe zu tun hat. Wenn ich mein Herz aufmache, ja, für das Leben, dann tut sich was.
Nicht nur in dir, sondern auch bei deinem Umfeld.
Genau.
Ja, und wir haben ja hier wunderschön diesen Baby Beach, wo so ganz viele Kinder sind. Yes. Und ich freue mich da jedes Mal, in diese glücklichen Augen zu gucken, in diese lachenden Gesichter. Und den Tag war auch so ein kleiner, der ist 2,5 Jahre, ne? Mhm. Der nimmt auf einmal, kommt ja zu uns, der eine war mit der Gitarre, der andere war mit der Ukulele. Und dann kommt dieser kleine Junge mit 2,5 Jahren und guckt den einen Herrn so mit der Ukulele an und der gibt ihm seine Ukulele, ne? Mhm. Und auf einmal fängt der Kleine an zu spielen. Hat immer auf den geguckt mit der Gitarre und hat dann nachgespielt, aber akkurat mit 2,5 Jahren, ja. Und der Herr nachher, also der Junge hat nachher die Ukulele zurückgegeben und der andere guckte so seine Ukulele an und sagte zu mir: Du, hier ist kein Korn Sand dran. Der hat die Ukulele sowas von liebevoll in der Hand gehalten. Mhm. Der hat gespielt. Und ich meine, sein Vater spielt Bass, ja, die Eltern guckten zu, aber das war für mich so einfach so, dieses Kind, ich habe ja auch oft in diese Augen geschaut, sowas von konzentriert, sowas von begeistert, lernwillig und so viel Freude und also, das ist so für mich hier einfach auch wirklich so Balsam für die Seele. Ich bedanke mich, wünsche noch einen schönen Tag und viel Spaß beim Erkunden.
Tschüss.
Ciao.